Zurück in Russland war es finster. Der Regen knallte auf den Flughafenparkplatz und ich fischte einen Pulli aus dem Koffer, weil es ungewohnt kalt war. Warum auch immer hatte ich 3 Pullis mitgenommen und die dann faktisch nie getragen. Die Wetterprognose für die nächsten 2 Wochen in Jekaterinburg hingegen war vernichtend. 13, 14 Grad, bewölkt, täglicher Regen und das Mitte Mai. Ich kehrte relativ flüssig in mein Uni- und Arbeitsleben zurück, das 2 Wochen auf Pause gestanden hatte. Meine Studentinnen fragten mich, wie es in Tadschikistan gewesen war. Ich war in Usbekistan, meinte ich. Die Russen kannten sich trotz der geschichtlichen Verflechtungen mit Zentralasien auch nicht viel besser dort aus als Europäer. Ich kannte keinen einzigen Russen, der schon mal dort gewesen war, mit Ausnahme von Vlad, der mit Dasha zusammen war, einer Usbekin. Ein paar Stunden vor Abflug hatte ich mich noch mit Daschas Eltern getroffen. Der Vater war Russe, die Mutter Usbekin. Die Eltern hatten Kontakt zu mir aufgenommen, wollten mir usbekischen Plov mitgeben für ihre Tochter Dasha, die sie so lange nicht gesehen hatten. Sowie Halva, Baklava und Nüsse. Ich war zu den Eltern hingefahren, in der Erwartung, sie würden mir einfach ein paar Tupperboxen mit Plov in die Hand drücken, sich für die Kurierdienste bedanken und fertig. Aber ich war ja in Usbekistan und nicht in Deutschland. Das hatte ich erneut unterschätzt. Natürlich bat man mich herein. Ich wurde nach allen Regeln der Kunst verköstigt. Und das, obwohl ich gerade erst gefrühstückt hatte. Plov, Kasi, Hühnchen, 2 Sorten Salat, Kompott, Limonade, Schalen frischer duftender Erdbeeren. Ich traf mich am nächsten Abend mit Dasha und Vlad. Übergab Dasha den Plov und wir machten ihn warm, schlugen uns zusammen die Fenster voll und veranstalteten einen usbekischen Abend. Ich berichtete von meinen Beobachtungen, Vlad schilderte die seinen. Er selbst war im vergangenen Jahr ebenfalls zum ersten Mal dort gewesen. Wir tauschten unsere Eindrücke aus. Den 9. Mai, den großen Tag des Sieges, hatte ich ja nun verpasst. Der war in Russland groß gefeiert worden, inszenierte man doch den Ukraine-Krieg mittlerweile als eine Art Fortsetzung des Zweiten Weltkriegs, der in Russland großer Vaterländischer Krieg genannt wird. Man hatte diesmal ganz besonders viel Geld in die Militärparaden gepumpt. Durch Jekaterinburg waren die Panzer gerollt und pompöse Feuerwerke hatten die Nachthimmel russischer Städte erleuchtet. Doch mir war es nicht schade, diesen Festtag verpasst zu haben, der seit dem Ukraine-Krieg einen sehr schalen Beigeschmack bekommen hatte. Auch in Usbekistan hatten ein paar Feierlichkeiten stattgefunden. Das Land war als Sowjetrepublik schließlich auch Kriegsteilnehmer gewesen. Freiwillig. Oder nicht ganz so freiwillig, je nachdem. In vielen Post-Sowjet-Ländern war dieser Tag mittlerweile entweder ganz abgeschafft oder in Tag des Gedenkens umbenannt worden. So geschehen kürzlich in Kasachstan. Putin hatte sich nicht besonders begeistert gezeigt. Aber Russland stand mit der Tradition des 9. Mai zusehends alleine. In den letzten 10 Jahren hatte die Zahl ausländischer Staatschefs, die zum 9. Mai nach Russland gereist waren, stets abgenommen. Westliche Staatschefs waren bereits nach 2014 nur noch seltene Gäste gewesen. Doch selbst aus dem post-sowjetischen Raum waren zusehends weniger Gäste erschienen und in diesem Jahr hatte Putin nicht mal mehr jemanden eingeladen, womöglich aus Angst vor öffentlichkeitswirksamen Absagen. Über Moskau waren wie jedes Jahr Flugzeuge aufgestiegen und hatten Silberjodid in die Wolken gestreut, um diese chemisch aufzulösen und um für Sonnenschein und Trockenheit zu sorgen. Doch wegen einiger ungünstiger meteorologischer Kapriolen hatte es geschneit am 9. Mai. Und dagegen kommt auch Silberjudit nicht an. Während Putin seine Rede hielt und er seine Spezialoperation rechtfertigte, war graupeliger Schneeregen auf seine Bataillone, seine salutierenden Soldaten, seine ausschließlich inländischen Gäste und auch auf ihn höchstpersönlich niedergegangen. Samstagabend war ich an den Chataschsee zum Schaschlikessen eingeladen. Es war von Polina veranstaltet worden, die zwar Russin war, aber einen unheimlichen Jieper auf ausländische Studenten hatte. Vor allem auf Nordafrikaner. Jeder ausländische Student an unserer Uni kannte Polina. Auf diesen Partys spukten dann vor allem Marokkaner und Ägypter herum, die selten Englisch oder Russisch sprachen, man blieb unter sich. Die einzigen Russen waren Polina und 2 Freundinnen von ihr, die alle sagten, sie seien mit Russen durch, die gäben ihnen nichts, sie würden nur noch was mit Ausländern unternehmen. Das war mir per se schon mal suspekt, daher miete ich diese Partys eigentlich. Doch heute würden noch ein paar andere Ausländer kommen, die ich selber kannte, zum Beispiel Dani, ein Kumpel von mir aus Indonesien. Der war schon eher dort, rief mich dann an und meinte, Julius, beeil dich, komm schnell her, hier ist ein Landsmann von dir. Ich dachte erst, er verarsche mich vermutlich, doch tatsächlich. Als ich an der angemieteten Hütte auftauchte, war dort ein Deutscher. Das war eine kleine Sensation für mich. Ich kannte noch zwei andere Deutsche in der Stadt und beide hatten für sich genommen einen kleinen Hau. Herr Petersen, der Leiter des Goethe-Instituts, war seit den frühen 90ern hier in der Stadt. Ich war mir nie sicher, warum er hier so viele Jahre verbracht hatte, denn er hatte weder Frau noch Kinder, aber es schien ihm einfach sehr zu gefallen. Herr Kühne war ein Lehrer an der Pädagogischen Uni im Kirover Bezirk, ein Mann mit sehr wechselhafter Biografie, der einige Jahre in Westafrika und Indonesien gelebt hatte, sich auch ein paar Jahre in der Filmindustrie und als Regisseur versucht hatte und schließlich als Deutschlehrer in Jekaterinburg gelandet war. Und jetzt lernte ich einen Dritten kennen, Timo aus München. Er sei Balletttänzer am Jekaterinburger Theater, sagte er. Ich glaubte das sofort, denn sein sehniger Körper und sein kantiges Gesicht ließen kein einziges überschüssiges Gramm Fett erkennen. Er sei seit 2,5 Jahren hier, tanze am Staatsballett. Das sei eine fantastische Schule. Die russischen Balletts gehören bekanntlich zu den besten der Welt. Woher kommst du? Fragte er. Aus Weimar, meinte ich. Woher? Fragte er und runzelte die Stirn. Aus Weimar, wiederholte ich. Das liegt in Thüringen. Weimar, Weimar, hab ich noch nie gehört. Alter, wie kannst du Weimar nicht kennen, dachte ich mir. Wer nicht nach der 7. Klasse von der Schule abgegangen war, war doch an der Weimarer Klassik nicht vorbeigekommen, am Vierergespann von Wieland, Herder, Schiller und Goethe. Vor allem um Letztere ging es doch ständig. Und selbst wenn man das total verpennt hatte, musste man doch wenigstens die Weimarer Republik kennen. Irre, selbst die meisten Russen kannten Weimar, obwohl das 1000 Kilometer von ihnen entfernt lag. Wir plauderten noch ein bisschen. Russisch spreche er nicht, meinte er, obwohl er schon 3 Jahre hier lebe. Versucht hätte er es ja, aber mit Englisch käme man eben auch einigermaßen durch. Wozu also? Kurzum, ich merkte schnell, dass wir wahrscheinlich keine besten Freunde werden würden. Da wog selbst die Tatsache, dass wir in diesen Zeiten als Deutsche in Jekaterinburg zu absoluten Ausnahmefällen gehörten, zu wenig. Und trotzdem, ich hatte es genossen, mal wieder auf Deutsch mit jemandem zu plaudern.
Твои теплые губы. Нам так нравится мерзнуть, нам не нравятся клубы. Ну, конечно, уверен, забери мое сердце. Его хватит надолго, чтобы согреться. Недовольны прохожие, что мы ярко одеты. Я бы дал им по роже, но сейчас не до этого. Я такой безнадежный, ты такая нарядная. Идеальная ложа, пустое парадное. Плакали, плакали, подари трубы. Я целую, целую твои нежные губы. И мало ли, мало ли, что подумают люди. Я такую, такую никогда не забуду. Знаешь, думать и париться бесполезная тема. Мы с тобой поднимаемся по лезвию в небо. И не хочется сдержанным быть и обыкновенным, когда ты это бешенство запускаешь по венам. Запотевшие стекла и картины руками. Эти белые стены стали для нас облаками. Ты такая красивая, словно мне это снится. Это только сейчас, это не повторится. Плакали, плакали, подари трубы. Я целую, целую.
Russische Presseschau. Verlesen werden Nachrichten des einigermaßen unabhängigen, aber in Teilen sehr tendenziösen Telegram-Kanals Tapor, zu Deutsch Axt, der Nachrichten aus ganz Russland sammelt und mit fast 5 Millionen Abonnenten teilt. Die ehemalige Angestellte des Pervi-Kanal, Russlands größtem staatlichem Fernsehsender, war Anfang März mit einem Antikriegsplakat in einer Nachrichtensendung geplatzt. Sie hat nun mitgeteilt, dass sie Ukrainerin ist, keine Russin. Sie plant jetzt, ihren Familiennamen in das ukrainische Tkatschuk zu ändern, alles, um die Ukraine zu unterstützen. Ein Großteil der McDonald's-Filialen vor dem Ural wurde an einen neuen Eigentümer verkauft. Es wird ab sofort Kusna Itochka heißen. lecker und Punkt. Das Menü bleibt unverändert. Die McDonald's-Filialen hinter dem Ural gehören einer Holding aus Kuwait, die den Regelbetrieb wie gehabt aufrechterhalten möchte. In Siktiva, der Hauptstadt der Republik Komi, wurde ein Z-Burgerlokal eröffnet, wo lokale Patrioten mit Burger namens Zanashir für die unseren, Samir für den Frieden, Zakrim für die Krim oder dem Burger Katyusha verköstigt werden. Die Medien berichten, dass Fedorov, ein Abgeordneter der Partei Einiges Russland, der Staatsduma einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Resolution des Staatsrates der UdSSR über die Anerkennung der Unabhängigkeit der Republik Litauen vorgelegt hat. Die ukrainische Sprache soll fortan in Lateinschrift geschrieben werden, um weitere Verbindungen zu Russland abzubrechen. Auf der Webseite des Staatsoberhauptes ist ein öffentlicher Appell an den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, Übersetzung der ukrainischen Sprache aus dem Kyrillischen zur Lateinschrift, registriert. Ein Mann auf einem Friedhof in der Region Kaluga versetzte Besucher in Angst und Schrecken und wurde von der Polizei verhaftet. Er lief spaßeshalber mit einer Maske und einer Sense zwischen den Gräbern umher. Ein Bewohner Krasnodars wurde von der Polizei verhaftet, weil er ein Foto einer Salattheke im Internet teilte. Er betitelte es mit »Salate mit Scheiße drauf«. Auf dem Foto ist in der oberen Hälfte ein gestreifter Schichtsalat mit Gemüse und Thunfisch zu sehen, in der unteren Hälfte zwei rote Beetesalate, auf welche zur Zierde ein großes Z mit weißem Dressing aufgetragen worden ist. Nach seiner Verhaftung sollte gegen den Mann Anzeige wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte erstattet werden. Er schrieb daraufhin einen erklärenden Brief, in dem er beteuerte, er habe den Thunfischsalat mit den braunen Streifen drauf gemeint. Er vermute, dass der Thunfisch aufgrund seiner ungewöhnlich bräunlichen Farbe mit menschlichen Fäkalien vermengt sei. Anscheinend erstatte man Anzeige gegen ihn, weil man irrtümlich annehme, er meine die rote Beetesalate mit dem Z obendrauf, weiter unten im Foto zu sehen. Doch diese seien ihm im Moment der Veröffentlichung überhaupt nicht aufgefallen. Und rein zufällig mit dem Bild. In Tschetschenien hat ein Staatsanwalt eine Orgie veranstaltet, an der sein Cousin, seine Frau, die Maniküristin seiner Frau und deren Freundin teilnahmen. Während des Abends wurden Pulver konsumiert und Videos aufgenommen, die ihren Weg ins Internet fanden. Alle 5 Teilnehmer sind seitdem verschwunden. 2 Tage später wurde erklärt, dass sie hingerichtet und anonym beerdigt wurden. Selenskys Frau sagt, dass sie mit ihren Kindern offen über den Krieg spricht. Ihr 9-jähriger Sohn gibt seinem Vater und Präsidenten sogar Ratschläge in militärischen Angelegenheiten. In Jakutien wurde ein Traktorfahrer plötzlich Zeuge eines epischen Kampfes zwischen 2 Bären. Klicken Sie hier, um das Video zu sehen. In einem Moskauer Vorortszug ist ein betrunkener Mann auf ein 7-jähriges Schulkind losgegangen, weil dieses einen blau-gelben Rucksack trug. Er pöbelt den Jungen an, er solle den Rucksack gefälligst abnehmen. Ob er etwa die Ukraine unterstütze. Heute hat das russische Ministerium für Verbraucherschutz eine offizielle Erklärung abgegeben. VPNs werden nun als Bedrohung gewertet und blockiert. Verabschieden wir uns also von Instagram. Auftragsmord im Zentrum von Moskau. Eine unbekannte Person rannte auf das Opfer zu und schoss ihm in Rücken und Kopf. Das Opfer starb auf der Stelle. Es stellte sich heraus, dass es sich um den 62-jährigen Geschäftsmann Oganis Kamarian handelte. Sein Unternehmen bietet Beratungsdienste an. Der Mörder wird von der Polizei gesucht. Am Moskauer Flughafen wurde ein Aserbaidschaner namens Samir festgenommen, weil er ein Plakat trug, auf dem »Ich bin Samir« stand. »Sa-mir« in 2 Wörtern geschrieben, bedeutet hingegen auch »für den Frieden«. Die Hauptstadtpolizisten dachten, dass der Mann gegen die Spezialoperation eintrete und verhafteten ihn wegen Diskreditierung der russischen Streitkräfte. Es stellte sich dann jedoch heraus, dass er lediglich Samir heißt und das Schild hochhielt, weil er einen Fluggast abholen sollte, der ihn anhand des Namensschildes erkennen sollte. Geschichte ins Yeltsin Center. Es war Einkaufszentrum, kultureller Treffpunkt und Museum in einem. Erbaut 2015 zu Ehren des ersten Präsidenten der Russischen Föderation Boris Jelzin. Von den Liberalen Jekaterinburgs wurde der modern designte, verglaste Komplex enorm wertgeschätzt. In Zeiten zunehmender Autokratisierung und Beschneidung der Meinungsfreiheit wunderten sich die Leute manchmal, dass dieses Zentrum überhaupt noch existierte. Es gab hier alternative Programmkinos, Vintage-Läden und Buchgeschäfte mit beeindruckender Auswahl, Treffpunkte, Tischtennis, Versammlungen der LGBT-Szene. Und es gab das Jelzin-Museum, welches Nastja und ich besuchen wollten. Dort war die russische Geschichte der letzten 100 Jahre aufbereitet, besonders die Zeit unter Gorbatschow und das mit ihm einhergehende Tauwetter wurden auseinandergenommen, sowie Zeiten politischer und gesellschaftlicher Liberalität in den 90er Jahren. Trotz massiver Probleme und Staatspleite war es in den ersten Jahren des neu gegründeten russischen Staates so liberal zugegangen wie nie. Vom Straßenkehrer bis zum Abgeordneten begann man, die russischen Fluchwörter in den Mund zu nehmen, die in der Sowjetunion streng zensiert gewesen waren. Den 90ern ist daher ein grober, sehr vielfältiger Slang eigen. Auch die Ressentiments und Vorurteile gegen Schwule oder Transmenschen sind eine tatsächlich recht neue Entwicklung, die sich unter Putins Deliberalisierung massiv verstärkte. Zum Teil unter ihr erst entwickelte. Die Russen sind tatsächlich Menschen, die ihre Nase ungern in die Angelegenheiten fremder Leute stecken. Und denen es traditionell gar nicht so wichtig ist, ob jemand schwul, lesbisch, trans oder was auch immer ist, getreu dem Motto, das ist nicht meine Sache. Die Gruppe Tattoo, in den 90ern berühmt gewesen, bestand aus zwei offen lesbischen Frauen, die sich im Fernsehen liebkosten und küssten. Heutzutage undenkbar, Ende der 90er nichts Besonderes. Es sind Konzertmitschnitte ausgestellt, Ikonen der Popkultur, Ausschnitte aus damals populären Fernsehsendungen, die auf flimmernden Röhrenfernsehen gezeigt werden. Daneben VHS-Kassetten mit Hollywood-Filmen, die auf einmal nicht mehr zensiert waren. In den 90er Jahren hatte es zunächst nur einen einzigen Synchronsprecher gegeben, der die amerikanischen Filme übersprochen hatte, eine dunkle Bassstimme. Grob, rauchig, blubbernd und voller Fluchwörter. Es hatte Raves gegeben, illegale Partys in Fabriken, die nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion aufgegeben worden und zu Ruinen verkommen waren. Man gewinnt den Eindruck, so cool, modern und unbefangen war Russland seitdem nie wieder. Jelzin war Ende der 90er ein schwerkranker Mann gewesen. Zur Jahrtausendwende übergab er die Amtsgeschäfte an Wladimir Putin. Auch dessen Amtszeit wird hier angerissen. Es gibt Schautafeln über ehemalige Regierungsangehörige, wie Boris Nemtsov, der inzwischen tot ist, erschossen in Sichtweite des Kremls. Schautafeln aus Zeiten, als ein Dollar noch 24 Rubel kostete und nicht 70. Und an der Wand eine Videoinstallation, hübsch und aufwendig inszeniert, in welcher mehrere Menschen die Leitsätze der russischen Verfassung vorlesen. Die Russische Föderation ist ein demokratischer, föderaler Rechtsstaat mit republikanischer Regierungsform. Der Mensch, seine Rechte und Freiheiten gehören zu den höchsten Werten. Es ist die Pflicht des Staates, die Bürgerrechte und seine Freiheiten anzuerkennen, zu achten und zu schützen. Der Träger der Souveränität und die einzige Quelle der Macht in der Russischen Föderation ist ihr multinationales Volk. Jedem Menschen wird die Gedanken- und Redefreiheit garantiert. Propaganda oder Agitation ist verboten. Freiheit, 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 echoten die Stimmen. Die Freiheit der Medien ist zu gewährleisten. Zensur ist verboten. Zensur ist verboten. Neben der Installation gab es die russische Verfassung zum Mitnehmen. Im Verlassen des Museums hatten wir ein beklemmendes Gefühl. Dieses Museum zeigte, wie Russland hätte sein können. russische Presseschau. Verlesen werden Schlagzeilen an Nachrichten aus den ersten zwei Juniwochen von RIA Novosti, einem der größten staatlichen Nachrichtenkonglomerate Russlands. Das russische Außenministerium bezeichnet Londons Reaktion auf das Urteil gegen die britischen Söldner in der Donetsker Volksrepublik als hysterisch. Dort soll im Rahmen eines Kriegsgerichtsprozesses ein Brite hingerichtet werden. In Estland ist die Regierungskoalition, die sich nach Ansicht der örtlichen Nationalisten auf die prorussische Zentrumspartei stützt, zusammengebrochen. Sie bestreiten jegliche Verbindungen zu Moskau. Die politische Zukunft der baltischen Republik wird weiterführend beschrieben. Anscheinend habe man einen russischen Spion enttarnt. Die Franzosen haben eine lebenslange Haftstrafe für Selenskyj gefordert. Selenskyj hat nur zwei Möglichkeiten. Lebenslange Haft oder seine endgültige Beseitigung. Das sage nicht ich, wird zitiert, sondern alle 100% Ukrainer und Russen, mit denen ich über den Konflikt sprechen konnte. Und ich vertraue ihnen, schrieb ein französischer Nutzer. Der ukrainische Botschafter in Berlin, Andriy Melnyk, zeigte sich empört über Statistiken, wonach die Importe aus Russland nach Deutschland im ersten Quartal dieses Jahres um 60% gestiegen sind, während der ukrainisch-deutsche Handelsumsatz bei verschiedenen Indikatoren um 11,8% zurückgegangen ist. Das ist verrückt, schrieb der Diplomat auf Twitter. Vučić reagiert auf Scholz' Worte über die Anerkennung des Kosovo. Die serbischen Behörden hörten von Bundeskanzler Olaf Scholz während seines Besuchs auf dem Balkan zum ersten Mal von der Notwendigkeit, die Unabhängigkeit des Kosovo für den EU-Beitritt anzuerkennen, sagte der serbische Präsident Aleksandar Vučić, welcher sich verärgert über die anmaßenden Worte zeigte. US-Präsident Joe Biden fügt der Nation mit seiner kurzsichtigen Wirtschaftspolitik enormen Schaden zu, sagt der Kongressabgeordnete Steve Chabot. Polen treibt ein schmutziges und gefährliches Spiel. Die polnischen Partner tun alles, um politische Autisten zu sein, was den Europäern im Übrigen ganz recht ist. War Polen früher ein Schreckgespenst für die Europäische Union, es erkannte LGBT-Personen nicht an, man führte seltsame Justizreformen durch, für die die EU Sanktionen verhängte, so ist es jetzt ruhig und still und Polen macht, was es will. Es ist ein Enfant terrible, das fast aus dem Europäischen Haus rausgeschmissen wurde und nun auf einmal versucht, die Entscheidungsprozesse um die Ukraine anzuführen. Ich fühlte mich ein paar Jahre zurückversetzt, zurück in Schulzeiten. Wir standen vor der Uni, Johnny und ich waren mit der Tram gekommen, wenig später stieß Sabina dazu, in entspannter Freizeitkleidung mit einer lustigen Sonnenbrille auf der Nase und gedehnt auf einem Kaugummi herumkauend. Wir umarmten uns zur Begrüßung, dann kam Sonja dazu, die ich immer Solnischka nannte, mein kleines Söhnchen. Und schließlich gesellte sich noch Maxim hinzu. Eine Chapman-Zigarette klemmte in seinem Mundwinkel, die neue Trendzigarette in Russland, die seit 2 Monaten jeder zu rauchen schien. Tabak mit Vanillegeschmack, ungebleichtes naturbraunes Papier. Dann war unsere Uniklicke komplett. Um uns herum versammelten sich auch noch die anderen Kommilitonen. Sascha, Dasha, Elina, Alexander. Heute ging's auf Exkursion. Waren wir doch schließlich Tourismusstudenten, so hatte es geheißen, müssten wir den wunderschönen Ural ja auch mal in der Praxis kennenlernen. Unser Reisebus stand schon da und füllte sich schnell, denn mit uns fuhren noch 3 Dutzend Bachelorstudenten. Wir 5 nahmen die allerhinterste Reihe in Beschlag, ein 30 Professoren fuhr mit. Sie boten einen lustigen Anblick, wie das immer so ist, wenn man die Dozenten nur in Schlips und Kragen kennt und plötzlich tragen sie T-Shirts, vom Bäuchlein leicht aufgewölbt und beige Ausflugshosen, dazu die obligatorischen Wanderstiefel. Es wurde viel gelacht, viel erzählt, ganz wie auf Klassenfahrt. Beim Einsteigen hastig abgekaspert, wer neben wem sitzen würde. Der Exkursionsplan war skurril und gleichzeitig sehr abwechslungsreich. Niemandem war klar, wer ihn eigentlich erdacht hatte. Doch zunächst ging es nach Süden. Ein Dozent erzählte übers Mikrofon, dort links entstünde ein neues Einkaufszentrum mit 900 Parkplätzen. Dort rechts ein Logistikzentrum für die russische Post, Zweigstelle Ural, mit 74 Ladeplätzen für LKWs. Woher wusste der das alles? Dann das Ortsausgangsschild. Die Häuser verschwanden und der Bus brauste durch die Steppe, über die es dann nichts mehr zu erzählen gab. Wir waren unterwegs in die totale Pampa. Draußen regnete es. Wir hielten am Rastplatz. Hier tankt man sehr gut. Man stellte sich unter und rauchte. Schließlich fuhren wir von der Hauptstraße ab. Die Steppe war einem leicht gewellten Birkenwald gewichen. Endlos. Keine Siedlung, kein Dorf, gar nichts. Und wir rumpelten über holprige Straßen durch die Uralausläufe. Die Dörfer lagen hier 30 bis 40 Kilometer auseinander. Und schließlich erreichten wir Kishtim, ein kleines Kaff, wo sich der Bus hoffnungslos verfuhr, über Feldwege zwischen kleinen unbewohnten Holzhäusern herumgurkte, die wilden Wiesen beidseits der Piste von einem Meer aus Löwenzahn überwachsen. Der Busfahrer wollte wenden und kriegte es nicht hin. Er war auf der Suche nach einem kleinen Imbiss, wo für alle Exkursionsteilnehmer Burger bestellt worden waren. Wir erreichten ihn schließlich, kriegten jeder einen Burger in die Hand gedrückt, inklusive Eiskaffee und Einweghandschuhe, um sich beim Burgergenuss nicht zu sehr zu beschmutzen. Dann weiter. Nächster Halt Karabasch. Die Stadt, die als dreckigste von ganz Russland gilt. Schon Kilometer vor den ersten Häusern verdörrten die Birken, ihre Rinde gelblich angelaufen, blasenschlagend, die Blätterkronen krank, ausgedörrt und vielfach angefressen. Dann verschwanden die Bäume komplett und apokalyptische schwarzbraune Aushübe erhoben sich vor uns. Sie erstreckten sich bis an den Horizont, dazwischen ein Gewirr rostiger Rohre und Schornsteine, die undurchsichtigen schwarzen Qualmen den milchig gewordenen Himmel erbrachen. Neben uns ein paar Tagebauten, mit Wasser vollgelaufen, das sich bunt verfärbt hatte, blau, lila, grün, stechenden, leuchtenden Farben schillernd. Im Ort wurde Gold abgebaut, bis vor einigen Jahren mit solch einer Rücksichtslosigkeit, dass der Schnee im Winter in orangenen Flocken zu Boden fiel. Im Sommer fiel ein farbenfroher, saurer Regen, grüne, gelbe, rote Tropfen, angereichert mit Cadmium, Nickel, Sulfaten, Kupfer, Blei, Arsen und Mangan. 10 Kilometer weiter war von diesen Exzessen schon nichts mehr zu sehen. Die Natur hatte die Oberhand zurückgewonnen. Spross und gedieh wieder in wunderschöner Unberührtheit. Zum Glück hatte ich einen Fensterplatz und Maxim pennte an meiner Schulter.
Сказала мать, бывает все, сынок. Быть может, ты устанешь от дорог. Когда придешь домой в конце пути, свои ладони в Волгу опусти. Издалека долго течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов спелых, среди снегов белых, течет моя Волга, а мне уж 30 лет. Тот первый взгляд и первый блеск весла, все было только речка унесла.
Russische Presseschau. Verlesen werden Nachrichten von Medusa, einer zweisprachigen Internetzeitung mit Sitz in Riga, Lettland. Medusa wurde im Oktober 2014 als Exilmedium gegründet und berichtet in russischer und englischer Sprache. Die Seite ist seit Kriegsbeginn in Russland blockiert. Viele regionale Journalisten, selbst in regierungsnahen Medien, unterstützen den Krieg nicht. Aber sie können oder wollen Russland nicht verlassen. Hier erfahren sie, wie sie überleben. Jeden Tag wachst du auf und bist jemand anderes. Heute bist du ein Totengräber. Mariupol hat sich in einen riesigen Friedhof verwandelt. Medusa erzählt die Geschichte von Menschen, die in Straßengräbern liegen, und von denen, die sie begraben haben. Das estnische Außenministerium hat am 10. Juni den russischen Botschafter Wladimir Lipajew einbestellt, um die Äußerungen des russischen Präsidenten über die Stadt Narva zu verurteilen. Ein Gespräch mit dem Politikwissenschaftler Kirill Rogow über Szenarien für Russland. Und wie schwierig es ist, die Situation im Land jetzt zu verstehen. Wegen des Krieges und der Verschärfung der Diktatur. Die Terrorisierung der Zivilbevölkerung in der Ukraine ist ein echter Schock. Warum begeht die russische Armee all diese Gräueltaten? Wie ist das überhaupt möglich? Schließlich waren die Menschen, die jetzt morden und vergewaltigen, die ganze Zeit unter uns. Sind sie anders als wir? Und wenn ja, waren sie schon immer so? Und war es der Krieg, der sie so grausam machte? Warum wird der Konflikt in der Ukraine bereits als Zermürbungskrieg bezeichnet? Und wer hat die besseren Chancen, einen solchen Krieg zu gewinnen? Ich kann meine Eltern nicht erreichen. Ich beobachte ständig die Zahl der Todesopfer. Severodonetsk befindet sich mitten im Kampf um den Donbass. 90% der Gebäude sind zerstört. Die Stadt hat kein Wasser mehr und keine funktionierenden Kommunikationsnetze. So sieht es dort jetzt aus. Wir hatten keine Angst vor ihnen. Aber sie eine Heidenangst vor uns. Russland schoss Charkow mehr als 2 Monate lang und verlor schließlich die Schlacht um die Stadt. Was geschieht dort jetzt? Die Behörden erklären zunehmend, dass Russlands Hauptfeinde die Angelsachsen sind. Das sind nur die USA und Großbritannien, nicht wahr? Was aber ist mit dem sogenannten kollektiven Westen? Freiwillige aus Penza halfen ukrainischen Flüchtlingen bei der Ausreise nach Estland. Jetzt werden sie in russischen anonymen Telegram-Kanälen schikaniert und als Hilfsnazis bezeichnet. Ich kann kein Fernsehen mehr schauen. Ich muss die ganze Zeit weinen. Die russischen Behörden geben vor, dass der Einmarsch in die Ukraine eine Fortsetzung des großen vaterländischen Krieges ist. Wir finden heraus, was diejenigen denken, die diesen Krieg mit eigenen Augen gesehen haben. Nächster Halt, die Ural-Autowerke. Eine dem deutschen Zuhörer nicht zwangsläufig bekannte Automarke, in Russland jedoch einer der größten Hersteller von Nutzfahrzeugen. Man kennt sie auch kurz unter Ural-AZ. Die Fabrik war in Moskau gegründet worden. Nach dem Überfall der Nazis 1941 hatte man sie jedoch blitzschnell hinter den Ural verlegt. Das war damals vielen Fabriken und Fertigungsanlagen passiert, damit nichts in Feindeshand fallen konnte. Dort werden bis heute Lkw und Nutzfahrzeuge gefertigt und sind in vielen Weltregionen präsent. In Europa jedoch sind sie unterrepräsentiert, trotz eines Joint Ventures mit Iveco seit Mitte der 90er, bei denen aber vor allem auf Wettertauglichkeit für Sibirien geachtet wurde. Warum man ausgerechnet dieses Werk für die Exkursion eingeplant hatte, wusste ich nicht, aber interessant war es natürlich trotzdem. Das Klassenfahrtsgefühl wollte nicht weichen, wir alberten in der letzten Reihe herum und drehten uns Zigaretten für die baldige Ankunft vor. Die Uralwerke liegen in Mias, einer 100.000 Einwohnerstadt, weit ab vom Schuss, in einem Tal zwischen 2 Bergketten gelegen. Die Stadt war flächenmäßig riesig, schien aber vor allem aus weit versprengten Holzhäuschen und verschlafenen, halb unbewohnten Grundstücken zu bestehen. Erst im Zentrum dann eine große Plattenbausiedlung. Die Häuser glichen sich allesamt aufs Haar. Es waren vermutlich die Quartiere, die man für die Fabrikarbeiter hochgezogen hatte. Man teilte uns in 2 Gruppen auf. Gruppe 1 bekam direkt eine Werksführung. Gruppe 2 wurde erstmal ins Fabrikmuseum geschickt, wo uns eine alte Frau sehr breit die Produktion zu Kriegszeiten und die Fertigungsgeschichte zu Sowjetzeiten erklärte. Sabina, Maxim und ich geigelten mit einer Handy-App von mir herum, die ich kürzlich entdeckt hatte. Mein Handy hatte einen eingebauten Infrarotsender und konnte daher als Fernbedienung genutzt werden. Die entdeckte App funktionierte das Telefon zu einer Universalfernbedienung um, mit der sich quasi alle Geräte in der Nähe abschalten ließen. Seien es Klimaanlagen, Fernseher oder Beamer. So schalteten wir in den Museumsräumen sukzessive Beamer und Fernseher ab, unterdrückten mühevoll unsere Lachanfälle, als IT-Leute kamen, um die ausgefallene Präsentationstechnik wieder in Gang zu bringen. Und dann, zack, wieder abgeschaltet. Es war, als ob wir wieder 16 waren. Die Werksführung war deutlich interessanter. Wir wurden belehrt, jegliches Mitschneiden von Bild oder Ton sei streng untersagt. Dann wurden Grubenhelme und Headsets ausgegeben. Das Fabrikgelände war riesig. Unser Bus kurfte sicher 10 Minuten durch ein Labyrinth aus Werkshallen, Fertigungsanlagen und irgendwelcher Lagerplätze. Es sah aus wie im Film. Genauso, wie man sich eine sowjetische Fabrik vorstellen würde. Alles etwas in die Jahre gekommen, die Fassaden verwittert, herumlaufende Arbeiter Bären von Männern, Hände und Gesichter von Öl und Ruß verschmiert. Über den Straßen verliefen alte rostige Rohre, die Fassaden aus grauem, ausgewaschenem Beton, hastig und grob miteinander verfugt. Auch das Innere der Fabrik wirkte, als ob hier noch richtige Maschinen gefertigt werden würden und keine rollenden Computer. Wenig Hightech, dafür robuste Technik, die 40 Jahre lang ohne Murren unterwegs sein würde. Wenn es sein musste, auch im sibirischen Winter oder jakutischem Permafrost. Die Fahrerkabinen der älteren Modelle waren noch aus Holz, mit eckigen, martialischen Kotflügeln. So sahen Maschinen aus, die Holzarbeiter in tiefster Taiga fahren würden, mit Reifen so groß, dass sich der Lastwagen selbst durch den morastigsten und schlammigsten Waldweg kämpfen konnte, um Birkenstämme ins Sägewerk oder die Papierfabrik zu schaffen. Es gab auch moderne Fertigungslinien, die aus dem Joint Venture mit Iveco hervorgegangen waren. Doch diese, so erklärte man uns, würden nun zwangsläufig zurückgefahren. Wegen der westlichen Sanktionen. Eine Menge Technik wurde nicht mehr geliefert. Fahrerkabinen seien zurückentwickelt worden. Man besinne sich daher auf analoge Tachos, unbeheizte Lenkräder ohne Knöpfe. Auf viel Schnickstack müsse man nun verzichten, da diese Technik ausschließlich aus Europa käme. Das gelte auch für Spurhalteassistenten oder für andere elektronische Features. Ich stellte eine Frage. Es hätte gelesen, dass die Firma gedenke, nach Kasachstan umzuziehen, da dort Teile bezogen werden könnten, die vor Ort sanktioniert seien. Ob das stimme? Nein, dazu gäbe es im Moment keine Pläne. Klar, die Sanktionen seien aktuell hinderlich, aber man werde sich da schon was ausdenken, um die Technik zu ersetzen. Man weiche teils auch auf China aus, als alternativen Lieferanten. Wo verkaufen Sie hauptsächlich, fragte jemand. Wir exportieren viel nach Südamerika, insbesondere nach Kuba. Indien und Bangladesch kaufen ebenfalls viele unserer LKWs. In Subsahara-Afrika haben wir auch einen bedeutenden Absatz. Den Binnenmarkt bedienen wir natürlich auch. Und nach Europa? Wurde nachgehakt. Nun, wissen Sie, die Europäer haben genug eigene Fahrzeuge, die müssen nicht aus dem Ural ihre LKWs importieren. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, mit den deutschen Autobauern, Volkswagen, Mercedes, Daimler, BMW, damit können wir auch einfach nicht konkurrieren, das ist eine ganz andere Liga. Sabina knuffte mir in die Seite und ich musste mir eingestehen, dass mir dieser Satz ziemlich geschmeichelt hatte. Dann gab es noch ein Gruppenfoto vor dem Haupteingang. Zu beiden Seiten des pompösen Eingangstors hatte man die Fassade neu verputzt und verkleidet, mit schicken orangenen und weißen Plastikornamenten, auf einer Breite von beidseits der Pforte 10 Metern. Eine bemerkenswerte Inszenierung, denn nur vor dem Haupteingang waren Fotos gestattet. Und auf diesen Gruppenfotos bot sich im Hintergrund das Bild der Fassade einer topmodernen Fabrik, in jeder Hinsicht auf dem neuesten Stand der Technik. Gegen frühen Abend erreichten wir unser Endziel, das Kurhotel Tugariak, an einem gewaltigen See gelegen, so groß, dass man im Nieselregen das andere Ufer nicht sah. Es war, als säße man direkt am Meer. Hier befand sich ein Vier-Sterne-Hotel, in dem wir auf Unikosten übernachten würden. Ich wohnte mit Maxim und Johnny zusammen. Sonja und Sabine waren unsere Nachbarn. Wir mussten uns am Abend noch zu einem kleinen Spiel treffen, was junge Studenten zur allgemeinen Unterhaltung organisiert hatten, doch gegen 22 Uhr wurden wir entlassen, setzten uns zum Sonnenuntergang an das vermeintliche Meerufer. Einige Kommilitonen schlossen sich uns an. Unsere Truppe wuchs. Hier gab es keine Geschäfte, der nächste Supermarkt war über 20 Kilometer entfernt. Doch wir hatten vorgesorgt, Getränke mitgebracht, die bis in den frühen Morgen reichten. Wir hörten Musik aus den russischen 90ern, Musik, die nach Freiheit und Unabhängigkeit klang und mich wieder an den Museumsbesuch denken ließ. Wir sangen und tanzten und die Sonne war noch gar nicht lange hinterm Horizont verschwunden. Da ging sie auch schon wieder auf. Es nieselte, aber das störte uns nicht weiter.
Я люблю тебя, я больше не люблю тебя. Твои слезы мне вслед прокричали, от тебя пути без прости. Позабыть твой дом и о том, как сердца наши вместе звучали. Ну, прочитай мои письма и сожги все мои песни. Я не та, просто мы опавшие листья. Навсегда не вместе и вместе, а на сердце пустота. Плачь, плачь, танцуй, танцуй.
Russische Presseschau. Verlesen werden ein weiteres Mal einige Schlagzeilen des staatlichen Medienkonglomerats RIA Novosti. Putin und Berdimuhamedow, der Präsident Turkmenistans, haben sich im Moskauer Alexanderpalast getroffen und vereinbaren eine Vertiefung der strategischen Partnerschaft. Premierminister Mischustin unterzeichnet Erlass über den Austritt Russlands aus der Welttourismusorganisation. Das geht aus einem Dokument hervor, das auf dem offiziellen Webportal für Rechtsinformationen veröffentlicht wurde. Welche Folgen dies für Visaabkommen und die Reisefreiheit russischer Staatsbürger hat, ist derzeit noch offen. Die Franzosen sind sehr verärgert und genervt von Selenskis Verhalten. Sie fordern von Macron, lieber Putin zuzuhören, nicht immer nur Selenskij, und die Waffenlieferungen unverzüglich einzustellen. Ferner ist man sich einig, dass die Ukraine kein EU-Mitglied werden sollte. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem Besuch in Serbien klar und deutlich gefordert, dass sich die Behörden des Landes den EU-Sanktionen gegen Russland anschließen, so Präsident Alexander Vučić. Seit Beginn unserer Spezialoperation in der Ukraine wird sie im Westen mit anderen Kriegen und Konflikten verglichen. Und diese Vergleiche sagen an sich schon sehr viel über das mangelnde Verständnis der Atlantiker und ihre Wünsche aus. Die Ukraine ist nicht Vietnam und sie ist auch nicht Korea. Selenskij hat Sanktionen gegen Putin verhängt, unter anderem eine Einreisesperre. Senatorin hält Selenskijs Sanktionen gegen Putin für ein Zeichen von Schizophrenie. Senator Jabarov zu den Sanktionen gegen Selenskij. Dieser kleine Kiewer Napoleon hält sich für ganz groß. Sollte man sich schämen, Russe zu sein? Nein, man sollte sich schämen, Europäer zu sein. Das verdeutlicht folgende Anekdote. In einem Straßencafé irgendwo im Ausland sitzt eine Gruppe von Tschechen und Polen. Man hört es an ihrer zischelnden Sprache. Anmerkung, in Russland wird sich gerne über das Polnische und Tschechische lustig gemacht, da die Sprachen im Vergleich zum Russischen sehr viele Zischlaute enthalten. In der Nähe, etwa 5 Meter entfernt, stehen 2 junge Frauen aus Moskau und unterhalten sich lachend. Die Männer, die erkennen, dass es sich um russische Mädchen handelt, fangen an, mit lauter Stimme Faschisten zu sagen, wechseln von ihrer Muttersprache zu unflätigem Englisch, offensichtlich in der Absicht, die Russinnen zu beleidigen oder zu erschrecken. Aber diese lachen weiter und eine schlägt der anderen vor, lass uns noch näher rangehen. Die Männer sind verwirrt, zischeln aber weiter in ihrem Polnisch, haben dem Lachen der Mädchen jedoch nichts entgegenzusetzen. Nach ein paar Minuten gehen die Mädchen, immer noch lauthals lachend. Der Sketch endet. Meinen Sie, die Mädchen schämten sich, Russinnen zu sein? So wie viele Exilrussen, die es dieser Tage fordern? Nein. Mehr noch, sie hatten keine Angst, sie erlaubten sich, über die unhöflichen Polen zu spotten und zu zeigen, dass sie stolz auf ihr Land sind. Und die Polen waren gezwungen, eine fremde Sprache zu benutzen, um sie zu beleidigen. Schließlich kennt nicht jeder die Bedeutung jener Schimpfworte, die polnische Hooligans in den Stadien so gerne herausschreien. Europa befindet sich seit langem in einer wirtschaftlichen und nationalen Identitätskrise. Und unsere Spezialoperation in der Ukraine hat diese Krise noch verschärft. Wie wir sehen, sind viele der in der EU zusammengeschlossenen Länder nicht zu einer geeinten europäischen Familie geworden. Sie waren schlussendlich nicht in der Lage, eine einende Basis zu finden, die sie verbindet. Auf nationaler Ebene bleiben viele Franzosen Franzosen und mögen keine Engländer. Polen können Deutsche nicht ausstehen. Und selbst Katalanen mögen keine Spanier innerhalb desselben Landes. Und dann auf Englisch 2 Russinnen als Faschisten zu beschimpfen. Man sollte sich schämen, Europäer zu sein. Für die Franzosen scheinen für das Ende von Selenskijs Politkarriere mehrere Möglichkeiten in Frage zu kommen. Den Franzosen zufolge gibt es 4 Endszenarien. Nummer 1. Szenario Saddam Hussein. Gefangennahme und Hinrichtung nach dem Prozess. Nummer 2, Szenario Nicolae Ceaușescu. Verhaftung, dann Hinrichtung im Schnellverfahren. Nummer 3, Szenario Osama Bin Laden. Hinrichtung ohne Gerichtsverfahren. Und Nummer 4, Szenario Adolf Hitler. Selbstmord, um der Gerichtsbarkeit der Siegermächte zu entgehen. Worauf hätten Sie? Um 17.50 Uhr versammelten wir uns zu einer der merkwürdigsten Vorlesungen, die unser Stundenplan in diesem Semester zu bieten hatte. Der Cluster-Ansatz nannte sie sich, und so ganz verstand ich nie, worum es dabei eigentlich ging. Wohl den Tourismus in Regionen zu optimieren, indem man lokale touristische Cluster analysierte und dann zusammenarbeiten ließ. Diese Vorlesung wurde vom stellvertretenden Rektor der Universität abgehalten, der es sich nicht nehmen ließ, uns im Konferenzsaal für festliche Anlässe zu empfangen. An einem großen runden Tisch, in der Mitte ein dekoratives Schachspiel mit goldenen und silbernen Figuren, Stuck an der Decke und schwere minzgrüne Vorhänge vor den Fenstern. In der ersten Vorlesung hatte mich der Herr Direktor mit den Worten »Du hast einen sehr besonderen Platz ausgewählt« begrüßt. Ich saß auf einem der bequemen Bürostühle am runden Tisch, wie jeder meiner Kommilitonen auch, und wusste nicht, was er meinte. Vor 2 Jahren hat Putin auf eben jenem Stuhl gesessen, als er unsere Universität besuchte, auf eben jenem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen. Eine zweifelhafte Ehre, wie ich fand. Der Herr Direktor erzählte meistens 4 Stunden durch von seinen Reisen. In Deutschland war er oft gewesen, und mir schmeichelte natürlich, wie gut er über meine Heimat sprach und wie gut er Bescheid wusste. Ständig erzählte er Anekdoten aus Augsburg. Und eines Tages Mitte Mai erhielt ich schließlich einen Anruf von ihm. Julius, hallo. Hören Sie, Ende Mai versammelt sich der Bund ausländischer Studenten Russlands in Moskau auf einer Konferenz. Hätten Sie nicht Lust, auch teilzunehmen? Die Uni wird Ihnen alle Unkosten erstatten. Verblüfft bedankte ich mich für das Angebot und sagte natürlich sofort zu. Ich informierte mich ein wenig. Es war wohl eine sehr exklusive Veranstaltung, zu der man mich da eingeladen hatte. Sogar der Bildungsminister würde sprechen. Aus ganz Russland würden etwa 150 ausländische Studenten in Moskau zusammenkommen, an der Universität Rodin, abgekürzt für Russische Universität der Freundschaft aller Völker. Dort würden Vertreter des Bundes Reden halten, man würde über aktuelle Themen debattieren und natürlich Verbindungen zu anderen Studenten knüpfen. Soweit, so gut.